Wir kommen zur heutigen Textlesung, dem Psalm 27 von David. Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebnem Pfad, um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden. Und der Gewalt tat, schnaubt. Auch wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen, harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn.
Wir wollen uns heute in der Predigt mal Gedanken machen über Glaube und Vertrauen. Glaube und Vertrauen. Und ich denke, unser Leben ist von Glauben geprägt. Man findet den Glauben überall, die Menschen glauben an alles Mögliche und der menschliche Glaube kennt eigentlich keine Grenzen und wir wissen auch um den Aberglauben, dass manche Menschen alles Mögliche da glauben und meinen damit irgendwie Glück oder Hilfe im Leben zu bekommen. Jeder Mensch glaubt tagtäglich an vieles, auch wir. Ist einfach so, man merkt das. Also wenn du mal jemanden findest, der sagt, ich glaube an nichts, dann kann man gleich die Sache aufdecken. Jeder glaubt an irgendetwas. Manch einer glaubt an sich, manch einer glaubt an andere. Ich glaube an dich, sagt da jemand zum Beispiel. Ne? Oder man glaubt an die Liebe. Oder daran, dass, was die Medien sagen, die einen so stark beeinflussen. Daran glauben die Menschen. Wir glauben an die Zukunft, obwohl wir nicht wissen, was in 5 Sekunden in unserem Leben passieren wird. Wir glauben an die Zukunft. Die Menschen glauben daran. Wir glauben, dass uns das Verkehrsmittel, das Auto, der Bus, die Bahn sicher ans Ziel bringt. Und wir glauben daran, dass es irgendwie weitergehen wird, obwohl wir nicht den geringsten Beweis dafür haben, wenn wir manchmal in Schwierigkeiten sind. Die Menschen glauben einfach daran. Also wenn man jetzt davon ausgeht, jeder Mensch glaubt an unwahrscheinlich viele Dinge im Leben und unser Leben ist von Glauben und Vertrauen geprägt. Wenn zum Beispiel ein kleines Kind aus unterschiedlichen oder aus verschiedenen Gründen kein Urvertrauen entwickeln kann, dann kann es sein, dass es das ganze Leben lang von so einer Art Urmissvertrauen beherrscht wird. Ja, und in der Bibel finden wir auch den Glauben, der König David hat mal dieses Urvertrauen angesprochen in Psalm 22, ist davon die Rede in Vers 10. Du hast mich aus meiner Mutterleibe gezogen. Du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Das hat der König David gesagt. Und man muss einfach mal sehen, dass seine augenblickliche Lage alles andere als gut ist. Die ist eher so zum Verzweifeln. Was macht David jetzt? Was macht der angefochtene David? Was machen wir, wenn wir in irgendwelchen Anfechtungen stehen? Und der angefochtene David lenkt erstmal seinen Blick auf die Stunde seiner Geburt. Er schaut mal so ganz an den Anfang, was da damals war. Ja, wenn man mal zurückschaut, wir sind ja dankbar, wahrscheinlich für unsere Mutter, die uns geboren hat, die uns das Leben geschenkt hat. Und wenn man dann das Leben der Eltern hineinschaut, die keine gute Zeit hatten damals, also bei vielen war es so, und doch das Leben gesehen haben und doch das Leben geschenkt haben, dann ist das schon was Gewaltiges. Und er sagte David, als der Schöpfer ihn hervorgezogen hat aus dem Mutterleib. Muss man sich mal vorstellen, David sagt das auf diese Weise, Gott hat mir das Leben geschenkt. Das Leben ist passiert, nicht durch den Zufall, nicht durch irgendwas anderes, sondern Gott hat mir persönlich das Leben geschenkt. Der Augenblick, als David das Licht der Welt erblickte, ist von Gott verursacht. So sieht es David in seinem persönlichen Leben. Und mit dem Leben schenkte Gott ihm, was man so heute mit Urvertrauen bezeichnet. Und auf diesen Gott ist er angewiesen. Und auf diesen Gott will er angewiesen sein. Und diesem Gott will er vertrauen. Egal wie die Lebenssituation überhaupt in seinem Leben ist. Er erinnert Gott an seine Verantwortung ihm gegenüber. In Vers 12, Psalm 22, Vers 12 steht, sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nahe, denn es ist hier kein Helfer. Muss man sich mal vorstellen, der David ist in eine Lebenssituation gekommen, wo er sich selber nicht mehr helfen konnte, wo ihm andere auch nicht helfen konnten, nicht helfen wollte, das Gegenteil war der Fall. Und er setzt so in dieser Situation sein ganzes Vertrauen auf Gott. Von Gott will er wirklich die Hilfe haben. Und er sagt sogar, Gott, du bist für mich verantwortlich. Du bist mein Helfer. Du hast die Verantwortung über mein Leben übernommen, weil du mir auch das Leben geschenkt hast. Ja, ich habe zu der Predigt drei Punkte. Und der erste Punkt heißt, jeder kann an Gott glauben. Jeder kann an Gott glauben. Und das möchte ich erstmal behaupten. Manche Leute sehen das anders, die sagen, naja gut, der eine hat halt gute Voraussetzungen im Leben gehabt, der andere eben nicht, aber ich sage das jetzt erstmal so. Und wenn wir schon im natürlichen Leben vom Vertrauen und Glauben leben, immer wieder in unserem Alltag machen wir das ja eigentlich, dann ist das auch im geistlichen Bereich möglich. Und der Ruf zum Glauben geht dann alle Menschen, wenn man in die Bibel hineinschaut. Jesus hat gesagt, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu selig zu machen, was verloren ist. Und alle, die ohne eine lebendige Beziehung zu Gott leben, sind hier angesprochen, Das muss man einfach mal sehen. Und die vielleicht sogar schon erkannt haben, ich habe den Sinn des Lebens noch nicht gefunden. Sie sind aber irgendwie auf der Suche und suchen, was weiß ich wo, überall, das möglich sein kann. Und der Glaube an Gott und das Leben im Glauben verlangt von einem Menschen eben nichts Unmögliches. Auch wenn man gläubig ist und dann die Bibel sagt ja, wir sollen im Glauben leben, wir sollen unseren Glauben leben und wir sollen das leben, was wir glauben. Und da verlangt Gott nichts Unmögliches von uns. Er stellt deshalb keine Überforderung für uns, weil Glauben und Vertrauen in unserem alltäglichen Leben eine entscheidende Rolle spielen. Also im Endeffekt ist der Mensch geübt im Glauben und Vertrauen durch seine Alltagssituation, dass das, was er tut. Und jetzt ist die Frage, wie verhält sich das im geistlichen Bereich, ne? Wenn es um die Sache mit Gott geht. Ja, Gott hat dem Menschen die Fähigkeit gegeben zu glauben und die Fähigkeit gegeben, in Bezug auf die Ewigkeit mal über die Ewigkeit nachzudenken. Also in der Bibel steht einmal ein Satz, Gott hat die Ewigkeit in das Herz der Menschen hineingelegt. Also ein Stück von dem, dass man darüber nachdenken könnte, dieses endliche Leben ist nicht das Entscheidende, ist nicht alles, sondern es gibt eigentlich viel mehr. Und dann ist immer die Frage, was macht der Mensch damit? Wenn Gott mit einem Menschen Kontakt aufnimmt, fordert er keine Vorleistungen. Also Jesus hatte mit Menschen Kontakt. Wir können ja die Evangelien lesen. Und Jesus hat ja nicht gesagt, es musste erstmal das machen, das mal ein besserer Mensch werden, was weiß ich. Sondern er hat erstmal die Menschen so angenommen, wie sie wirklich gekommen sind, in der absolut schlechten religiösen Situation, gottlosen Situation oder was weiß ich, ne? Und er hat ihnen versucht, auf die Weise zu helfen. Und an Gott glauben heißt, ihm Vertrauen schenken. Und dieser Glaube ist unabhängig von unserer gesellschaftlichen Position, von unserer Denkweise oder moralischen Einstellung. Also glauben kann der Arme wie der Reiche. Der Arme, ich kenne reiche Leute, die glauben. Ich kenne arme Leute, die glauben an Jesus. Der Intellektuelle und der Unbegabte kann auch glauben. Der Kirchgänger und der Atheist kann glauben. Nicht jeder Kirchgänger glaubt, aber er kann glauben. Er könnte glauben, wenn er wollte. Und es gibt auch Menschen, die mal Atheisten waren, die sind zum Glauben gekommen. Muss man auch ganz klar sehen. Die haben sogar ganz, ganz tolle Bücher sogar geschrieben. Der Leichtgläubige und der Zweifler kann glauben. Jesus sagt zwar, die Bibel sagt, der Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen, aber Thomas, der Zweifler, hat nachher geglaubt. Hat geglaubt. Und der Anständige und der Schuldige kann glauben. Und deshalb holt Gott immer die Menschen da ab, wo sie anfangen, ihn zu suchen. Da holt Gott die Menschen ab. Also der Mensch ist schon gefragt, wenn es um den Glauben geht. Ich weiß, ich bin vor vielen Jahren, nach 10 oder 20 Jahren, mal wieder Bahn gefahren, mal Zug gefahren. Ne? Weil wir haben ein Auto geschenkt gekriegt vom Missionswerk und da musste ich nach Bietigheim-Bissingen, nach Süddeutschland fahren. Und dann hat mich jemand zum Bahnhof nach Koblenz gefahren, da bin ich da eingestiegen. Das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man schon so lange kein Zug mehr gefahren ist. Und der Zug ging dann los. Und naja, ich wusste ja, ich komme dann an, hatte meinen Fahrplan so ungefähr. Und da war ich so 10 Minuten im Zug, dann kam dann die Meldung, dass sich der Zug verspäten wird wegen Arbeiten am Gleis, irgendwo am Gleis. Und da bin ich so innerlich irgendwie in Panik geraten. Ich dachte, was wird wohl jetzt? Jetzt kommst du ja viel zu spät, du hast dich ja dann verabredet und so. Und der Zug fuhr und fuhr und dann bis Mannheim und dann musste ich dann umsteigen und dann stand ich da auf dem Gleis, ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und dann habe ich gebetet, Herr, gib mir doch irgendwie Hilfe. Und da sehe ich dann da 2 Bahnbedienstete in Uniform und zu denen eilte ich dahin. Und dann habe ich die gefragt, sag ich, so und so und so ist das und ich muss dahin und und dann sagten die zu mir, schauen Sie mal darüber, da hinten das Gleis, der Zug wartet auf Sie. Ne? Der Zug wartet auf Sie. Also die haben gesagt, der Zug, der jetzt kommt, der wartet einen Zug auf die, bis die eingestiegen sind. Und da bin ich dann gerade so reingekommen. Und dann ging das los, der Zug fuhr. Und in dem Augenblick dachte ich, hoffentlich bist du auch in den richtigen eingestiegen. Und ich war dann so glücklich, als ich in Bietigheim-Bissingen angekommen war und dann gleich dort abgeholt wurde. Also es hat wunderbar geklappt. Übrigens ist er dann eine Strecke gefahren, ganz anders, nicht in jedem Dorf angehalten, sondern er fuhr fast durch. Ich war sogar noch ein klein bisschen früher da als ursprünglich geplant. Ja, aber was musste ich machen? Ich musste umsteigen und einsteigen. Und ich denke, so ist das auch mit dem Glauben. Man muss aus seinem alten Leben aussteigen, man muss umsteigen, einsteigen und dann in diesem Glauben leben. Und wenn man sich mal überlegt, dass mein zweiter Gedanke, wie der Glaube entsteht, könnte mal jeder über sich selbst nachdenken, wie es im eigenen Leben gewesen ist, wie bei euch der Glaube entstanden ist, wann ihr anfängt, wirklich an Jesus Christus zu glauben. Und ich denke, egal was einen Menschen Gott gegenüber in Zweifeln, ins Fragen, in Staunen oder Nachdenken bringt, es wird wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich sein bei uns allen, wie bei uns der Glaube entstanden ist. Es gibt Menschen, die haben eine unbestimmte, dumpfe Ahnung, dass es einen Gott gibt oder geben könnte. Und die machen sich dann erstmal über diesen Gott Gedanken. Und andere sehen das Gute, das sie in ihrem Leben erfahren haben und möchten Gott Danke sagen. Ich habe das auch in meinem Leben erfahren, auch von anderen Leuten, wie sie einfach erfahren haben, wie Gott ihnen geholfen hat und wie sie gesagt haben, ich möchte Gott Danke sagen. Und manche, die haben auch ein schweres Lebensschicksal in ihrem Leben erfahren und kommen bei diesem Lebensschicksal, bei dieser schwierigen Situation, die Frage nach Gott, nach Trost und Hoffnung auf ihn und beten dann, zeige dich mir. Bei anderen ist es ein Satz, ein Wort oder eine Geschichte aus der Bibel, die Menschen zum Nachdenken bringt. Manche Leute, die lesen das Wort Gottes und kommen durch das Wort Gottes zum Glauben. Es sind sogar Leute zum Glauben gekommen, die haben versucht, die Bibel zu widerlegen und haben deshalb die Bibel gelesen und sind deshalb zum Glauben gekommen. Oder wir hatten mal in Luxemburg, standen wir an der Haustür, haben das luxemburgische Neue Testament da kostenlos weitergegeben und mit Leuten geredet. Und dann sagte einer, der dann das Neue Testament genommen hat, auf Letzeburgisch, sagte, aber ich bin Atheist. Ja, und der Edmund sagte dann, wir waren zu zweit an der Tür, Edmund sagte dann zu ihm im Laufe des Gesprächs, naja, dann brauchen Sie das Buch ja nicht und wollte ihm das Buch wieder wegnehmen. Und da hat er das wieder zu sich gezogen, hat gesagt, nee, ich will trotzdem mal reingucken. Ja, und darf man denn einem Atheisten überhaupt die Bibel geben, das Neue Testament? Hier wird das Ganze bejaht, da bin ich auch mit einverstanden. Weil wir wissen ja nie, wo die Menschen stehen. Oder durch das Beispiel von Christen, durch das jemand sein Leben in Frage gestellt sieht, vielleicht die Gläubige Oma oder die Tante. Ich hatte eine Tante, die hat zu mir irgendwann gesagt, als ich zum Glauben gekommen war, ich habe das nie im Leben gewusst, dass das so war. Ich habe immer für dich gebetet. Ne? Ja. Und dann merkt man einfach, wie Gott auch auf unterschiedliche Weise wirkt. Aber wir können nicht von uns aus glauben. Also ich behaupte das einfach mal, ich kann nicht von mir aus glauben, ich konnte es von mir aus nicht. Du bist religiös erzogen, du kannst nicht von dir aus glauben. Kein Mensch kann in sich einen Glauben entwickeln, der ihn zu Gott bringt, dass man meint, man könnte es selber irgendwie machen. Und ich dachte, kein Kapitän käme auf den Gedanken, den Anker in den Maschinenraum zu werfen, ne? Oder einfach so an Deck zu werfen. Sondern der Anker, der muss ins Wasser, der muss auf den Grund, damit er sich dann irgendwie halt findet und das Schiff halten kann. Und genauso kann kein Mensch in sich allein Halt finden. Ich finde nicht in mir Halt, in mir selbst, sondern außerhalb, nämlich in Gott, in seinem Wort. Ich finde nicht Halt in meiner Gerechtigkeit, also wenn ich Glauben habe, wenn ich katholisch oder evangelisch bin. Und ich meine jetzt, ich finde nur in dem den Halt und in meinem Leben ist nichts passiert. Oder in meinen guten Taten oder in der guten Absicht findet man auch keinen Halt. In der Bibel ist mal von einem Menschen die Rede, der sagt dann in der Apostelgeschichte, zu Paulus, es fehlt nicht viel, dass du mich zu einem Christen machst. Ja? Aber wenn es bei dem bleibt, es fehlt nicht viel, wenn da nicht die Entscheidung getroffen wird, dann wird der Mensch, dann ist er kein Christ. Wir wissen nicht, was da passiert ist, ob er zum Glauben kam oder nicht, aber da wird gesagt, der ist so weit gekommen, der sagte, es fehlt nicht viel, dass du mich zu einem Christen machst. Und manche Menschen sind nah dran und dann muss man sagen, wir machen es nicht und Gottes Geist ist derjenige, der die Menschen überführt von der Sünde und von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Gottes Geist macht das, nicht ich. Und ein Glaube, der auf menschlicher und nicht auf Gottes Initiative basiert, der ist ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Wenn man sich überlegt, wie entsteht dann nun der Glaube? Wie entsteht der Glaube? Einmal denke ich, Gott öffnet das Herz für den Glauben. Gott öffnet das Herz. Der Tübinger Theologe Adolf Schlatter, er spricht von einem Dreischritt. Er sagt, der Sehakt, was du siehst, der Denkakt, was du denkst, und der Lebensakt, das ist so die Lebensübergabe. Alles drei gehört irgendwie zusammen und das ist manchmal ein längerer Weg, manchmal ein kürzerer Weg im Leben eines Menschen. Aber damit zeigte er, dass mit dem bloßen Wahrnehmen und dem bloßen Verstehen der Botschaft nicht getan ist. Sie will in unser Leben eindringen und will unser Leben umgestalten und erneuern. Genauso, wenn ich morgens die Bibel lese und nur die Bibel lese und die Bibel nicht an mir wirken lasse, weil ich lese einfach nur, um das abzuleisten, könnte ich mal sagen. Ne? Haben wir eine stille Zeit gemacht. Das wäre zu wenig. Ich soll ja eigentlich fruchtbarer Boden sein und sage, Herr, wirke durch dieses Wort an mir, an meinem Herzen, verändere mich. Und ich denke, so war es bei der Lydia. In der Apostelgeschichte lesen wir von der Lydia, eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu, was Paulus predigte, und der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Man muss sich das mal vorstellen, sie ist gottesfürchtig, also sie hat sich schon mit dem Glauben befasst in irgendeine Richtung und sie betet vielleicht auch, ne, und bittet Gott, aber hat den Glauben noch in dem Sinne, den Glauben an Jesus nicht gefunden. Und dann heißt es dort, dass sie Acht hatte, was von Paulus geredet wurde, dass sie über die Worte nachdachte. Was bedeutet das Herr für mich? Und die Lydia verehrte Gott, sie war aufgeschlossen für Gott und ihr öffnete der Herr das Herz, weil sie aufnahmefähig war, weil sie vorbereitet war, dass sie Jesus aufnehmen konnte. Und es geht ja tatsächlich um nicht weniger als den Zugang zur Gotteserkenntnis und zu Jesus, dass ein Mensch wirklich einen Zugang zum Glauben findet, ne, dass er diesen Glauben auch annehmen kann. Viele Menschen sind so nah dran oder sind religiös, aber sie tun es nicht. Und die Lydia hat sich bekehrt und fand zum Glauben an Jesus. Sie hat erkannt, dass Jesus der Heiland, der Retter ist. Sie ist diesen einzigen Weg wirklich auch gegangen. Ja. Und also wenn Gott nicht das Herz öffnet, dann passiert nichts. Ne? Also es kommt darauf an, dass Gott wirklich das Herz öffnet. Und dann Gott beginnt und vollendet den Glauben. Manchmal denken Christen, sie müssten ihren Glauben bis zum Ende führen. Aus eigener Kraft können wir das sowieso nicht. Aber es gibt so ein wunderbares Wort im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 2. Und lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus lässt sich hier als der Anfänger und Vollender des Glaubens bezeichnen. Und zwar in dem Sinne, dass der Glaubende auf seine Hilfe angewiesen ist. Also keiner, der an Jesus glaubt, kann sagen, ja gut, ich mache jetzt meinen Glauben ohne Jesus, ne, so ungefähr. Ne? Und Jesus sagte auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er ist ja der Weinstock und wir sind die Reben. Ohne getrennt von ihm können wir nichts tun. Also er beruft zum Glauben und er gibt denen, die glauben, seinen Heiligen Geist, gibt er in ihr Leben hinein, als Pfand und auch als der uns verändert. Und er gibt uns auch die Heilsgewissheit. Ich kann mir selber keine Heilsgewissheit erarbeiten, sondern diese Gewissheit kommt von innen heraus, aus dem Herzen heraus. Jesus sagt mir, du bist Kind Gottes. Und ich muss mir das auch manchmal sagen, aber Jesus sagt uns das von innen heraus, du bist Kind Gottes. Paulus sagt mal, wisst ihr denn nicht, welches Geist Kinder ihr seid? Je nachdem, wie die Christen da gelebt haben in Korinth. Und dass man sich das nochmal vor Augen hält. Ja, und darum sollen wir aufsehen zu Jesus und von ihm alles für unser Leben erwarten und auch auf seinen Willen achten, was ist der Wille Gottes für mein Leben und dass ich diesen Willen auch gehe. Und ein dritter Gedanke dazu noch zu dem zweiten Punkt, es gibt nur einen Glauben, der Menschen rettet, den Glauben an Jesus Christus. Es gibt, bin davon überzeugt, es gibt viele Wege nach Rom, wie manchmal die Leute das sagen. Nach Rom kommt man darüber. Aber, und dann bezeichnen die das mit dem Glauben, dass viele Wege zu Gott führen. Aber das stimmt einfach nicht. Der Glaube an den Herrn Jesus ist der einzige Glaube. Und als in der Apostelgeschichte Paulus und Silas im Gefängnis waren und der Gefängnisdirektor, möchte ich mal sagen, der da Aufseher war über das ganze Gefängnis, fragend wurde, was soll ich tun? Dann sagte Paulus zu ihm, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus gerettet werden. Da muss man sich mal vorstellen, da hat nicht nur er sich bekehrt, sondern die ganze Sippschaft ist zum Glauben gekommen, die Diener haben sich auch bekehrt und so weiter. Und was das für eine Auswirkung hatte in diesem Augenblick. Und wer auf Jesus vertraut, an ihn glaubt, wird gerettet. Und Jesus vergibt uns alle unsere Sünden. Er macht uns zum Kind Gottes und er schenkt uns ewiges Leben. Und wie gesagt, die Rettung allein bringt Jesus und sie wird wirksam angeeignet, wie? Durch den Glauben. Also, dass man weiß, du kannst in diesen Zug einsteigen, der bringt dich nach Bittigheim in Bissingen. Und ich stehe davor und ich habe auch, die Bahnbediensteten haben mir das auch gesagt, ja gut, das ist ja schön, aber wenn ich da nicht einsteige, komme ich nicht hin. Also das ist, der Glaube ist so wichtig, dass man weiß um Jesus, um die Rettung, das reicht nicht, das Wissen allein, das Wissen ist wichtig und das Wissen würde ich auch den Weg nicht finden, aber ich muss dann meinen eigenen Schritt auch tun. Es ist dieses Wenn-Dann-Geschehen aus dem Glauben an Jesus folgt die Rettung. Und so wirkt Gottes Geist dieses Geschehen der Wiedergeburt im Leben eines Menschen. Und nun sind wir hier wahrscheinlich alle oder die meisten schon viele, viele Jahre im Glauben. Wir leben im Glauben. Und dass man mal so eine Predigt hört, auch wie man zum Glauben kommt, tut einem vielleicht auch ein bisschen gut. Auf jeden Fall muss man sich dann auch die Frage stellen, wenn ich jetzt im Glauben lebe, ja, das ist so der dritte Gedanke im Glauben. Das habe ich so bezeichnet. Gibt es auch dunkle Täler? Im Glauben gibt es dunkle Täler. Ich bin davon überzeugt, dass wir das alle schon erfahren haben. Und jetzt wollte ich nochmal die ersten drei Verse aus Psalm 27 lesen. Ja, da sagt David, übrigens ist das überschrieben in meiner Lutherbibel, Gemeinschaft mit Gott. Wie wichtig ist die Gemeinschaft mit Gott? Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selbst straucheln und fallen. Wenn sich auch ein Heer wider mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wider mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Das sind doch wunderbare Worte. Ich könnte sagen, ein unerschütterlicher Glaube, an den David kann reinkommen, was will, der kippt nicht um, der glaubt. Und das war ihm im Leben auch wichtig. Gott ist hilfreich und zuverlässig. Auf Gott kannst du dich verlassen. Wir haben diesen Vers gehört aus den Sprüchen, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn auf allen deinen Wegen. Auf allen deinen Wegen, die guten und die schlechten, da wird er dich recht führen. Gott ist hilfreich und zuverlässig und dieser Glaube ist auch gegen ein ganzes Heer von Feinden und Problemen hilfreich und zuverlässig. Der Glaube, ich möchte mal sagen, der Glaube ist eigentlich alltagstauglich. Der Glaube ist alltagstauglich. Nicht nur gottesdiensttauglich, sondern alltagstauglich und jeder kennt seinen eigenen Alltag. Und nun hat David, der diesen Psalm geschrieben hat, nur noch diesen einen Wunsch. Ich weiß nicht, was für einen Wunsch wir haben von unserem Gott, von unserem Herrn. Er hat den Wunsch, dass auch in Zukunft das immer so bleiben möge. Diesen Wunsch hat er. Und ist das nicht auch der wichtigste Wunsch, den wir haben können, dass wir im Hause des Herrn bleiben, immer da, dass Gott wirklich da ist, unser Leben. Das ganze Leben lang Gottes Nähe spüren, was will man mehr? Wenn ich, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, sagt Jesus, und er hat keinen Frieden mit Gott, er nimmt Schaden an seiner Seele. Was nützt es denn? Da muss man mal so eine Kostenrechnung aufstellen. Was nützt das denn, wenn du das alles hast? Und dann möchten wir doch wahrscheinlich mit David hier einstimmen. Vielleicht hat er das sogar gesungen. Dieses Lied der Glaubensgewissheit, von dem er in diesen Versen hier schreibt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Ist das nicht ein wunderbarer Text? Aber wenn wir den Text weiterlesen, man soll die Bibel immer im Zusammenhang lesen, dann ziehen plötzlich Wolken auf, dunkle Wolken, richtig dunkle Wolken. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Ja, die Tonart wird ganz anders. Wird dumpf, wird eher traurig. Eher fängt er an zu klagen in seiner Situation. Und ich denke, auch im Glauben gibt es sonnige Phasen und finstere Täler. Das wissen wir auch. Ich glaube, das weiß jeder von uns, dass der Glaube und der Zweifel, dass die Hoffnung und die Verzweiflung, dass das Gottvertrauen und die Unsicherheit ganz dicht nebeneinander wohnen. Himmel hoch jauchzend, zu Tode betrübt. Wer kennt das nicht? Es gibt eben Zeiten im Leben, wo Christen den Eindruck haben, dass Gott sein Antlitz verbirgt. In einem Lied heißt es, ich habe da früher sogar mal im Chor mitgesungen, trübe und schwer ziehen die Wolken dahin. So ist das Leben manchmal. Und dann ist es so schwer. Gott ist nicht mehr erkennbar, nicht mehr spürbar. Und das haben Menschen erfahren, wenn wir die Bibel lesen, das haben Menschen erfahren, die sich ganz fest auf Gott verlassen haben. Das hat der Abraham erfahren, der kriegt die Verheißung des Sohnes und es tut sich nichts in seinem Leben. Im hohen Alter kriegt er den und dann sagt Gott ihm irgendwann, geh hin und opfere ihn. Ja, und das hat Gott dann nicht zugelassen, aber er hat ihn geprüft. Und das hat der Johannes der Täufer erfahren, der gepredigt hat, das ist er, Jesus ist der Heiland, der Retter, Er ist das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt. Und dann kommt er, weil er die Wahrheit predigt, kommt er ins Gefängnis und dann kommen auf einmal Zweifel in sein Leben hinein. Und dann schickte er seine eigenen Jünger, Johannes der Täufer hat auch Jünger gehabt, schickt er die zu Jesus und lässt sie fragen, bist du der, der kommen muss, der kommen soll? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Habe ich richtig gepredigt? Man muss sich das vorstellen, so ist das in seinem Leben. Und Jesus lässt ihm dann Antwort geben, nicht so eine 0815 Antwort, sondern er lässt ihm die Antwort geben, was er gepredigt hat vom Alten Testament her. das Wort Gottes, was sich durch Jesus erfüllt hat. Ja. Und dieses eine Lied, So nimm denn meine Hände, von Juli von Hausmann, sagt das auch. Es wird auf Beerdigungen gesungen. Und da heißt es in dieser Strophe, wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm dann meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ja, wenn die dunklen Wolken im Leben kommen, dürfen wir das wissen, was hier steht. Das ist wirklich die Wahrheit. Der Herr führt uns durch alle Lebenslagen hindurch. Und es gibt eben manche schmerzvolle Erfahrungen. Das hat David erlebt. Wir leben in keiner heilen Welt und der Alltag fordert uns heraus. Und an vielen Stellen muss der geistliche Kampf geführt werden. Er muss auch erkannt werden und dann geführt werden, dass es ein geistlicher Kampf ist. Vielleicht ist manchmal die eigene Schwäche im Leben, denn manchmal verstehen wir uns ja selber nicht, oder die Niederlage in unserem eigenen Leben, dass man das erkennt. Setzen wir unser Vertrauen auf Jesus und bedienen wir uns der geistlichen Mittel. Ja, in diesen Tälern sollen wir eben nicht bleiben. Diese Wolken sollen uns nicht beherrschen, sondern es kommt darauf an, dass wir wissen, ne? Jemand sagte mal, die Sonne scheint immer. Nur die Wolken sind manchmal da. Und wenn du dich mal so auf den Balkon legst und lässt dich von der Sonne berieseln und ist so ein Tag, wo immer mal die Wolken kommen, ne? Und es ist nicht so ganz warm draußen, dann kommen da auf einmal die Wolken und da wird's richtig kühl, ne? Ja, und dann liegst du da und dann sagst du, guck mal, ne, dass die Wolke da wegzieht. Und manchmal geht es ganz langsam, ne? Aber man merkt einfach, wie schön es dann ist, wenn die Sonne wieder da ist. Aber Gott lässt auch die Wolken zu. Gott lässt auch den Regen zu. Gott lässt alles zu. Das hat ja alles seinen Sinn. Und anstatt sorgenvoll durch den Tag gehen, können wir für unsere Sorgen beten und sie bei Jesus wirklich abladen, dass wir Jesus das bringen und dass wir wissen, dass er Licht in unser Leben hineinbringt. Und Gott hat uns sein Wort gegeben, die Bibel. Lesen wir doch jeden Tag in seinem Wort und wir werden geistlich gestärkt in den Alltag gehen. Sein Wort ist eine geistliche Kraft, eine geistliche Speise. Das werden wir erfahren. Und wenn wir schuldig werden, ja, dann müssen wir an unserer Schuld nicht verzweifeln. Wir dürfen um Vergebung bitten. Muss man sich mal vorstellen, Gott hat an alles gedacht. Gott hat nicht gesagt, oh, was machen wir denn jetzt, ne? Der Christ sündigt auch noch. Nee, er hat an alles gedacht. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Johannes sagt sogar, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. So ehrlich dürfen wir sein. Im Glauben gibt es sonnige Phasen und dunkle Täler. Und wir wollen lieber die sonnigen Phasen. Und das wissen wir, aber sie kommen, die Täler kommen auch. Und wir haben nicht die Sicherheit, dass Gott uns alle Schwierigkeiten erspart. Er lässt manches im Leben auch zu. Aber wir dürfen hoffen und wissen, dass unser Herr auch in den finsteren Tälern bei uns ist und uns durchführt. Und David kriegt diese Gewissheit. König David bekommt diese Gewissheit. Der Herr ist mein Licht. Er ist meine Lebenskraft, vor wem sollte ich mich fürchten? Also ich finde das so wichtig, dass man sich an einem Wort auch festklammern kann. Ich finde das so toll, ihr macht das ja jedes Jahr hier auch so, am Anfang des neuen Jahres kriegt man so einen Bibelvers mit. Und dass man sich an dem Wort festklammert. Oder ihr schreibt eine schöne Karte zum Geburtstag, wenn jemand Geburtstag hat, kriegt er einen Vers. Und ich hab eure Karten alle in meinem Gebetstagebuch drin liegen. Und immer wieder gucke ich da mal rein und es ermutigt mich. Ne? Und ich überlege manchmal, ist es denn so gekommen oder wo hat es mir geholfen? Ja, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er ist meine Lebenskraft. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist größer als die Schwierigkeiten, als die Probleme, als die Menschen, die uns Böses wollen und dass die Krankheit manchmal. Und David sagt dann, ich glaube aber doch, dass ich sehen werde die Güte des Herrn im Lande der Lebendigen. Ja, das glaubt er. Das glaube ich. David sagt, das glaube ich. David glaubte das gewiss. Und darauf dürfen auch wir gewiss hoffen, dass wir die Güte unseres Herrn Jesus schon zu Lebzeiten immer wieder erfahren. Das wünsche ich euch. Und wir haben ja ein wunderbares Ziel, wenn man überlegt. Ein einzigartiges Ziel. Wir haben das ewige Leben bei Gott. Es gehört uns schon. Wir haben es schon durch Jesus gekriegt. Und wenn wir eines Tages diese Welt verlassen, dann kommen wir in seine Herrlichkeit. Das ist das Ziel unseres Glaubens und Vertrauens zu Jesus. Das ist das Ziel. Und ja, alles, was wir manchmal an Wolken im Leben haben, wenn wir in der Ewigkeit sein werden, dann wird das, Paulus sagt, das ist dann nichts. Ne? Das ist Dreck gegen das, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Ne? Also es ist mit nichts in dieser an diesen Schönheiten in dieser Welt, was man so kriegen kann, zu vergleichen. Und deshalb möchte ich uns einfach sagen, lasst uns in diesem Glauben, in diesem Vertrauen mit Jesus leben, unterwegs sein in dem Alltag unseres Lebens. Glauben und Vertrauen. Amen.